Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast vom House of One. Ich bin Kybra und bei mir sitzt meine tolle Co-Moderatorin Rebecca.
Hallo!
Leider sind wir heute nur zu zweit, weil Maike viel um die Ohren hat und an einem wichtigen Projekt sitzt. Sie schreibt nämlich ein Buch
wie
und
aufregend,
wir sind total gespannt. Und ja, wir drücken alle Daumen an für Maike.
Wir schicken ganz viel Kraft.
Ganz viel Kraft, ganz viel Liebe,
Inspiration.
Viele Grüße, Inspiration und
only good vibes.
Oh yeah, oh yeah. Und wir dachten uns, mit Rebecca, es bietet sich an, wenn wir heute zusammen über den jüdisch-muslimischen Dialog sprechen können.
Zweit können wir das ganz gut.
Total, total. Und ich glaube, das ist auch momentan auch interessant und auch wichtig, weil ja, Dialog ist, finde ich, immer wichtig. Es sollte jetzt nicht irgendwie so fungieren, als ob, weil manchmal ist der interreligiöse Dialog, vor allem jetzt auch in unserem Falle der jüdisch-muslimische Dialog, der soll irgendwie so als Feuerlöscher.
Ja, oder wie so ein Pflaster auf so einer Riesenwunde.
Genau, genau. Und
oder?
Am besten soll er greifbereit sein, einsatzbereit sein und Feuerlöscher und Wundenheiler irgendwie dienen. Da finde ich doch, das wäre eigentlich tatsächlich viel sinnvoller oder genau, dass man nicht nur in akuten Zuständen quasi darauf zurückgreift, sondern man schon im Gespräch auch davor ist,
ja,
vorzubeugen. Aber ich hoffe, dass es dann tatsächlich irgendwann mal so weit ist, dass das auch die PolitikerInnen und die Mehrheitsgesellschaft auch
versteht
und genau, weil ich erlebe das auch, wenn wir ich gehe ja in Workshops, in Schulklassen und da sind wir tatsächlich sehr gefragt bei Me to Respect, aber ich höre das auch von anderen Projekten, wo man als Tandem oder Tri-Dialog in Schulklassen ist und nur tatsächlich dann auch vor allem Relevanz sieht, wenn
gerade was passiert ist.
Zumal
als Reaktion. Es ist nicht als Prävention oder als irgendwie Bildungsarbeit, die so kontinuierlich ist, sondern es ist irgendwie, verdammt, irgendwie jemand in meiner Klasse zum Beispiel, irgendein Kind hat was gesagt, was, weiß nicht, entweder antimuslimischer Rassismus ist oder irgendwie antisemitisch. Und jetzt hole ich jetzt mal hier diese drei Leute oder diese zwei Leute aus dem Hut.
Ja.
Und das,
Und das Blöde ist, Blöde im Anführungszeichen, ist, wenn man denkt, dass, also es ist jetzt sehr toll, wenn man Workshops in den Schulklassen machen kann.
Total.
Aber nur einmal 90 Minuten werden nicht ausreichend sein. Also da muss schon was danach auch Kontinuierliches passieren, finde ich. Und das verpasst man, glaube ich, auch manchmal. Man denkt, okay, einmal ein Workshop zu Antisemitismus, antimuslimischen Rassismus und vergessen ist die Sache. So einfach ist es, glaube ich, nicht. Das braucht schon Ausdauer und einfach Kontinuität. Und genau, und deswegen
so wie jeder Dialog. Also es ist ja gar nicht irgendwie, alle interreligiösen Projekte brauchen das oder alle interkulturellen Projekte, alle Projekte, die irgendwie auch auf Beziehungsarbeit fungieren. Ja. Beziehungen sind halt, also Arbeit, im positiven Sinne vielleicht auch, aber ich kann nicht einfach verlangen, dass etwas irgendwie einfach so existiert und dass ich das dann einfach so rausholen kann als, wie du halt gerade gesagt hast, als irgendwie Wundheilung.
Ja, ja.
Obwohl das irgendwie viel zu kurz dann halt greift.
Total. Und deswegen finde ich auch an dieser Stelle auch an alle Fördergelder
give us money.
Also spendet, gibt das Geld, weil und ich finde hier auch sehr sinnvoll, wenn diese Projekte nicht nur ein Jahr gefördert werden, sondern tatsächlich auch langjährig.
Langfristiger, 5 Jahre, irgendwas.
Total, total. Ja. Und das ist tatsächlich so ein Riesenanliegen von mir. Wir haben jetzt gesagt, der Dialog ist wichtig. Ich finde auch, die Rahmenbedingungen sind wichtig. Wir sprechen ja auch in der Hinsicht von safer spaces oder braver spaces, also mutige Räume,
und sichere Räume,
geschlossene Räume, wo man weiß, wir gehen miteinander respektvoll um. Wir versuchen mit Empathie und Offenheit an die Sachen heranzutreten. Und bei Braver Space ist hier nochmal dass man sich traut, gewisse Sachen zu sagen, ohne den Gegenüber zu verletzen. Also da auch nochmal aufzupassen, was kommt aus meinem Munde heraus und wie würde ich mich fühlen, wenn mein Gegenüber mir diese Sätze
entgegenwerfen würde.
Genau. Und was braucht es noch? Wie müssen diese Safer Spaces, Braver Spaces aussehen? Wie müssen wir diese Räume gestalten?
Ich würde ganz kurz vielleicht nochmal ganz kurz so woanders anhaken, aber ich beantworte auf jeden Fall die Frage. Also vielleicht ist euch auch aufgefallen, es gab mal so eine Mode, da hat man von Safe Space geredet, also vom sicheren Ort. Und jetzt sind wir Safer Spaces, also ein sicherer Ort im Vergleich zu einem anderen, weil ich eben diese Sicherheit nie voll und ganz, wie sagt man,
veranlassen kann?
Oder ja, also versichern kann allen Beteiligten, dass ich immer rausgehe und mich immer wohlfühle oder dass ich nie irgendwie verletzt werde. Aber es geht halt darum, was du ja eigentlich auch schon angesprochen hast, es geht halt darum, dass es bestimmte Gesprächsrichtlinien gibt auch, dass man die auch zusammen erarbeitet vielleicht, finde ich, weil oft sehe ich das einfach, also auch in ganz anderen Kontexten, einfach wenn ich unterrichte oder so, dass man der Meinung ist, man muss sich jetzt gar keinen Ort oder gar keine Zeit kurz nehmen, um zu sagen, okay, das sind die Richtlinien, und mit denen wir hier heute zusammenkommen und mit denen wir uns heute treffen wollen, weil alle der Meinung sind, ah, wir wissen ja, was respektvolles Verhalten ist. Aber nur weil ich halt der Meinung bin, irgendwie zum Beispiel, es ist ein, weiß ich nicht, so ein ganz banales Beispiel. Ich sage, ich finde es sehr respektlos, wenn ich unterbrochen werde. Aber in anderen Kulturen ist es super normal, übereinander rüber zu reden. Und das wird eher zum Beispiel als Zeichen von irgendwie einem aktiven Dialog gesehen, als dass es als respektlos war gesehen wird. Oder solche Sachen, weißt du, was ich meine? Oder manchmal bin ich mir auch nicht bewusst, wenn ich etwas sage, dass ich gerade irgendwas zum Beispiel anspreche, was für jemanden schwierig ist, weil ich das halt nicht sehe, weil ich das nicht weiß, weil ich die Hintergeschichten nicht kenne. Und dann finde ich es halt ganz wichtig, was du auch schon angesprochen hast. Ich bin da großer Fan von. Man nennt das so im Sprech Call-in versus Call-out. Also Call ist ja rufen und also nach innen rufen oder nach außen rufen. Und zwar haben wir oft die Tendenz als Menschen zu sagen, also jetzt Kübra zum Beispiel sagt irgendwas und ich sag, oh nee, das kann man nicht sagen. Du bist, und deswegen bist du XY und Z, weil du das gerade gesagt hast, dieses Wort. Und das ist so Kübra an den Pranger stellen und das ist sehr unangenehm.
Total.
Aber ich kann sagen, oh, hey, Moment kurz, können wir ganz kurz pausieren. Dieses Wort, was gerade benutzt wurde, löst bei mir Unwohlsein aus, aus XY und Z Gründen. Kannst du das nachvollziehen, Kübra? Und könnten wir uns darauf einigen, es nicht mehr zu benutzen? Und das ist dann eine Kommunikationsstrategie, die als Call-in bezeichnet werden würde, weil ich von der Prämisse ausgehe, dass Kübra und ich in dem Gespräch zusammenbleiben wollen, dass wir eine Gruppe bilden. Und dass ich halt das danach auch weiterführen möchte, die Gespräche mit dir, solange du irgendwie natürlich auch dein Part tust und irgendwie offen bist und und das irgendwie vielleicht reflektieren kannst und dann annehmen kannst und so. Und das wird oft nicht gegeben. Und Leute haben dann aber auch Angst davor, irgendwas anzusprechen und haben gar keine Strategien, zum Beispiel, wie ich das gerade erklärt habe, mit ihrem Gegenüber dann umzugehen. Und dann stauen sich so Sachen auch an. Und es ist super schwierig zu manövrieren alles. Und das hatte gar nichts irgendwie mit jüdisch-muslimisch zu tun.
Nee,
das ist einfach so ein Problem, was ich in der Kommunikation mit Menschen generell wahrnehme.
Ja,
so.
Aber ich finde, da sprichst du was an, was sehr, sehr wichtig ist und was gelernt werden muss. Ich entdecke tatsächlich bei mir auch, neuerdings vor allem auch, Gefühle auszusprechen, sich seinen Gefühlen bewusst zu sein, das ist etwas, was man sich aneignen muss. Ich habe auch von Psychologen gehört, dass das auch von der Kindheit her man sich das aneignet. Wenn zum Beispiel Babys weinen oder keine Ahnung, ein Baby weint und wenn die Eltern irgendwie sagen, jetzt wein nicht, jetzt sei leise, dann kann dieses Baby ihre Gefühle gar nicht benennen. Man sollte anscheinend sagen, ich weiß, du bist jetzt hungrig oder einfach dieses Gefühl benennen und das Kind wächst dann schon. Wo
Hunger wahrscheinlich kein Gefühl ist.
Ja, kein oder so, ich weiß, du bist unzufrieden. Traurig,
unzufrieden,
genau. Einfach so ein Gefühl zu benennen, damit das Kind oder das Baby schon von vorne hinaus weiß, ach so, deswegen weine ich jetzt. Also diese Gefühle benennen kann. Und ich beobachte bei mir, da soll jetzt kein Judge an meine Eltern sein, aber dass ich zum Beispiel auch mich manchmal schwer tue, Gefühle erstmal, meine eigenen Gefühle wahrzunehmen, mir zu vergegenwärtigen, dass ich momentan diese Gefühle habe und dann noch eins drauflegen und zu sagen, schau mal, genau, zu kommunizieren. Und ich finde, das ist so, so wichtig. In den Schulen sollten auch das irgendwie vielleicht gelehrt werden, weiß ich nicht. Weil das ist das A und O, habe ich jetzt für mich irgendwie rausbekommen, wenn man, in, egal ob das jetzt eine Beziehung ist, also in Form von romantische Beziehung oder auch freundschaftliche oder aber auch im Dialog überhaupt, also in Kommunikation, dass man da versucht eben, Gefühle auch zu äußern, mhm, aber nicht mit Schuldanweisungen. Und da sind wir an dem Punkt, was du jetzt vorhin so toll erklärt hast, finde ich. Weil wenn man sagt, halt stopp, du bist jetzt lieber zu sagen, nicht auf die Person einzugehen, sondern auf das Gesagte, dass man dann schaut oder schauen kann, vielleicht können wir doch ein passendes Vokabular finden. Und nicht jede Person ist auf derselben
Wissensebene.
Ja, vielleicht. Genau. Oder so in dieser Materie momentan, sodass man nicht alles berücksichtigen kann. Aber in dem Moment, wo man dann darüber spricht, dann macht das ja was mit mir, mit der Person. Und dann achte ich mehr darauf, wie ich mich beim nächsten Mal zum Beispiel artikuliere.
Genau. Oder wenn halt aber jemand nicht dann, also wenn man sieht, dass da kein Lerninfekt irgendwie eintritt, dann kann man auch sagen, okay, gut, vielleicht ist das nicht die Person, mit der ich diesen Dialog führen kann. Und das kann ja auch irgendwie wertvoll sein, als jetzt total irgendwie so auf Ach und Krach das so zu versuchen, nur weil man gerade muss oder weil man gerade irgendwie Fördergelder hat oder weiß ich nicht was. Das finde ich auch unglaublich wichtig. Ich wollte gerade noch was sagen, das ist mir gerade irgendwie kurz entfallen. Was du über die Gefühle gesagt hast, glaube ich, war das so ein bisschen. Aber
vielleicht
kommt das gleich wieder, ja.
Also wir haben jetzt gesagt, Spielregeln, sage ich jetzt einfach mal, oder
Richtlinien
aufstellen, am besten zusammen erarbeiten, Grenzen zeigen, worauf müssen wir achten, wenn wir miteinander sprechen, Vertrauen.
Ja, jetzt ist es eingefallen. Bitteschön. Ich habe auch das Gefühl, dass ein Problem ist, nicht nur, also das, was du beschrieben hast, kenne ich auch sehr gut von mir selber. Also zum Beispiel auch, also im Moment gerade auch zu registrieren, was ich fühle und was ich dann, das zu registrieren überhaupt ist schon manchmal für mich super schwierig. Und ich merke das dann irgendwie 3 Stunden später. Wir hatten vorhin, bevor wir aufgenommen hatten, hatten Kyvra und ich tatsächlich auch einfach so darüber einmal kurz geredet schon gehabt, dass ich dazu neige. Und dann habe ich das Gefühl, wir leben in einer Kultur, die keine Fehler zulässt.
Oh ja.
Und die Fehler extrem stark bestraft. Und dass wir das auch vielleicht so aus dem Schulsystem, habe ich das Gefühl, kommt es auch schon sehr oft mit. Vielleicht auch manchmal aus dem Elternhaus. Aber dass halt in dem Moment, in dem ich sage, hey, das Wort ist nicht schön, auch selbst wenn ich nicht sage, Kybra, du bist X, Y und Z, dass es schon teilweise so starke Gefühle in Menschen auslöst. Ich hatte letztens, aber ich habe es gerade wieder vergessen, wo, das ist mir immer unangenehm, wenn ich gar nicht weiß genau, worauf ich referiere, aber gelesen, dass es so ist, dass der Mensch ja so sozial sozusagen gepolt ist, dass wir so soziale oder was wir irgendwie wahrnehmen als nicht Abneigung, aber irgendwie als wenn wir zum Beispiel einen Korb bekommen von jemandem oder wenn jemand irgendwie sich nicht mit uns treffen möchte oder
also
wenn
kein
jemand
Präsentkorb, sondern
eine Ablehnung als Korb oder wenn ich irgendwie halt so in der Gruppe mir gesagt wird, dass mein Verhalten nicht schön war oder so, dass wir das so stark fühlen, weil in einer so Tribe-Gesellschaft, also so als wir früher noch in so Kleingruppen vielleicht eher zusammengelebt haben, dieser Akt dazu hätte führen können, dass wir aus der Gruppe ausgeschlossen werden. Und das würde unser Überleben in Frage gestellt. Und dass deswegen evolutionär von uns so stark gefühlt wird, wenn wir so Ablehnung, war das Wort, was ich vorhin gesucht habe, von unserem Gegenüber erfahren. Ich weiß nicht, ob das so richtig stimmt und ich müsste das jetzt nochmal googeln, wo ich das genau her habe, aber ich fand das super einleuchtend und interessant.
Ja, total. Also ich finde auch, und da jetzt bitte nicht sauer auf mich sein, ich finde auch so Berlin und Süddeutschland in der Hinsicht auch sehr unterschiedlich.
Bla bla bla.
Also nicht, dass ich finde, beide haben so extrem in puncto. Ich finde die BerlinerInnen sehr direkt.
Ja.
Manchmal so direkt konfrontativ, was mich dann überfordert, wo ich mir denke, oh. Und in Süddeutschland habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass man so ins Gesicht so, ja, alles passt. Und sobald die Person weg ist, so, also das geht ja gar nicht. Also so direkt so. Also es sind beide extrem, finde ich. Also das eine ist auch nicht unbedingt so gut, aber dieses Konfrontative tut mir tatsächlich auch manchmal schwer,
ja,
weil ich dann in dem Moment so irgendwie voll
gegen den Kopf.
Ich weiß dann nicht so, was soll ich jetzt machen und wie mache ich jetzt noch einen Rückzieher oder wie bekomme ich doch noch die Wendung? Aber in puncto Gefühle jetzt nochmal, ist es tatsächlich auch sehr wichtig, finde ich, in diesem Dialograum versuchen mit Vertrauen A, heranzugehen und B, Vertrauen zu geben. Mhm. Und da finde ich ganz wichtig.
So ein Vorschuss vielleicht auch an Vertrauen.
Ja, genau, dass man erstmal vielleicht versucht anzunehmen, mein Gegenüber hat erstmal gute Absichten. Mhm. Ich weiß, es klappt nicht immer, weil wir wissen auch immer nicht, vor allem wenn solche Räume neu entstehen, wissen wir nicht, wer mein Gegenüber ist. Und da kann ich nicht vielleicht immer positive Annahmen haben. Aber ich finde, wenn ihr solche Räumlichkeiten öffnet, dann auf jeden Fall mit positiven Vorurteilen reingehen und versuchen, offen wie möglich zu sein. Und wenn man kritisiert oder wenn gewisse Sprachverhalte eben kritisiert werden, dass man das nicht so direkt an die Persönlichkeit annimmt, sondern versucht mitzuarbeiten und zu sagen, okay, dieses Wort war vielleicht schwierig, was ich benutzt habe.
Oder auch meine Vorstellung, vielleicht, die ich geäußert habe, war
vielleicht
hab verletzend.
Ja, man hat ja vielleicht was anderes im Kopf oder vor allem, ich kenne das auch, wenn man bilingual ist, dann übersetzt man quasi manche Gedanken, zum Beispiel ich von Türkisch auf Deutsch und dann habe ich irgendwie ein deutsches Wort jetzt benutzt, was ich übersetzt habe, aber das war jetzt doch nicht das Passende. Mhm. Und da nochmal darauf hingewiesen zu werden, der Ton macht die Musik, ist natürlich schon wichtig, dass man dann auch bereit ist, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Und ich glaube, diese Räume braucht auch tatsächlich auch in der Hinsicht, dass man Fehler auch selbst eingestehen kann und sagen kann, okay, vor allem, ich kann ja niemanden seine Gefühle absprechen und sagen, nee, du fühlst dich jetzt bestimmt ganz nicht beleidigt. Also, geht nicht.
Ja.
Ich sehe hier auch die Gefahr, dass man nonstop über Gefühle zu sprechen, ist natürlich auch nicht so, also dass man da schon selektieren muss und nicht alles irgendwie, ich weiß nicht.
Permanent teilen, man muss nicht immer alles permanent teilen, aber wenn es wichtig ist,
total,
muss man schon auch dafür Platz einräumen, ne? Genau.
Jetzt die Frage, warum gerade der jüdisch-muslimische Dialog so wichtig ist, das erübrigt sich eigentlich selber, aber vielleicht können wir da auch noch mal kurz was sagen.
Genau, also es ist ja einfach so, dass, also ich rede jetzt von einem deutschen Raum primär, genau, weil wir uns ja hier befinden. Mir fällt oft auf, und gerade momentan hat es nochmal eine andere Präsenz und eine andere Hintergrund, aber auch schon also vor dem 7. Oktober und dann den Gaza-Krieg, dass Juden und Muslime gerne gegeneinander vielleicht aufgestachelt werden, aber auch auf jeden Fall gegeneinander gestellt werden von einer Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Und ich sehe das ganz stark auch bei so rechten Kräften in Deutschland, dass sie zum Beispiel sagen, ja, ich setze mich für den Schutz von jüdischem Leben in Deutschland ein, ergo darf ich antimuslimischen Rassismus irgendwie propagieren oder dass das sehr oft passiert. Mhm. Und das ist etwas, gegen was ich mich, also ich weigere mich gegen Rechte oder von rechten Menschen so ausgespielt zu werden oder meine Identität so missbraucht zu werden.
Ja.
Das ist eine Sache, die mir auffällt. Und dann, ich meine, es handelt sich jetzt nicht um zwei Gruppen, die komplett irgendwie identisch sind. Aber ich glaube schon, dass man oft Parallelen finden kann. Nicht nur, weil das beides abrahamitische Religionen sind und weil wir Geschichten teilen ja auch und irgendwie vielleicht bestimmte religiöse Vorstellungen, sondern eben auch wegen dieser Position in der deutschen Gesellschaft als irgendwie marginalisierte Gruppe, auch wenn ich sagen würde, die beiden Gruppen werden sehr unterschiedlich von der Mehrheitsgesellschaft behandelt. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Und dann viele Menschen, das ist auch so eine meiner Missionen, die ich versuche irgendwie an die Leute, wenn ich mir so wünschen könnte, dass was so Leute so mitnehmen können, dass das so eine der wichtigen Sachen ist. Das entspricht nicht meiner Familiengeschichte, aber über 90% der hier lebenden Jüdinnen und Juden in Deutschland haben eine Migrationsgeschichte aus der ehemaligen Sowjetunion in den 90ern meistens. Und da gibt es ja dann auch Parallelen, zum Beispiel im Sinne von dieser geteilten Erfahrung von Migration zum Beispiel.
Total, ja.
Und dass man da dann sich eher irgendwie zusammenschließt und Allianzen baut, gerade gegen diesen krassen Rechtsruck, ist mir immer sehr wichtig. Und auch, dass man sich halt nicht gegeneinander ausspielen lässt, was ich ja eigentlich schon erwähnt hatte. Und ich habe auch das Gefühl oft, dass kulturell oder gewisse Vorstellungen, dass es gewisse Konzepte gibt, wo es sich doch sehr nah ist. Ich weiß einmal, ich weiß gar nicht, ob du dich doch noch erinnern kannst, Kybra. Ich hatte einmal so eine Schnapsidee, wo ich dachte, man müsste eigentlich so ein Wörterbuch machen vom jüdisch-muslimischen Dialog, wo man so gegeneinander, so Konzepte, die beide Religionen teilen, vielleicht so auf einer Seite bespricht. Also zum Beispiel Kaschrut und Halal und solche Sachen.
Ja.
Das war irgendwann mal so eine Idee von mir. Ich weiß nicht, wir hatten das irgendwie mal ganz kurz einmal so nebenbei besprochen.
Ja.
Und da sehe ich schon dann eine Ähnlichkeit, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass diese zwei Gruppen komplett identisch sind oder super, sich jetzt inhärent ähnlicher als irgendwie der Islam und das, der Islam auch, aber das, also irgendwie Islam und Christentum zum Beispiel oder so, das will ich gar nicht suggerieren, aber gesellschaftspolitisch habe ich schon das Gefühl, dass es viele Überschneidungen gibt, theoretisch.
Total, und ich finde in dieser Hinsicht auch sehr viel Unwissenheit eben und deswegen finde ich eben diesen Dialog, diese Begegnung so, so wichtig, weil viele von uns haben einfach Vorurteile oder man denkt, man wüsste Bescheid über den anderen. Und du hattest mal gesagt, und ich zitiere dich so oft, ich weiß nicht, wahrscheinlich weißt du es gar nicht. Du hast mal gesagt,
so Angst, ich weiß gar nicht warum.
Nein, das ist so toll.
Oh, was habe ich
war,
gesagt?
Das war so ein Zitat, wo ich, das nehme ich überall mit. Du hattest mal gesagt, Kybra, ihr seid die externen Fremden und wir sind die internen Fremden. Und also in Deutschland als Wahrnehmung. Und auch das ist eine Gemeinsamkeit, also Fremde in Anführungszeichen.
Das geadert werden. Das
genau, genau. Und ich bin da voll bei dir, wenn du sagst, wir dürfen uns nicht polarisieren lassen. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben auch versuchen, vielleicht auch an alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht diese Räumlichkeiten auch bilden möchten, diese Begegnungsorte auch schaffen möchten, sehr wichtig auch, man kann auch diese Räume versuchen, mit anderen Themen anzufangen. Ich weiß nicht, zusammen was trinken, zusammen was backen, zusammen was anschauen, also dass man vielleicht auch leichtere Themen erstmal angeht, sodass man die Person dem Gegenüber erstmal auch nicht
diese Beziehungsarbeit
mit, genau, eine Beziehungsarbeit, genau, nicht mit Themen irgendwie konfrontiert, so direkt so, wir steigen direkt schwer ein, sondern so auf menschlicher Ebene, auf Beziehungsebene, weil ich finde, das blenden wir so oft aus, dass wir Menschen als Menschen begegnen und stattdessen kategorisieren wir, okay, Jüdinnen hier, Musliminnen hier, Christinnen hier und Atheistinnen hier, etc. Ich finde, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man, natürlich ist es wichtig für Identität, dass man weiß, aus welcher Ecke man für sich eben kommt, aber bei der Begegnung, dass man auch eben sieht, mein Gegenüber ist auch ein Mensch und hat genauso, ist auch genauso verletzlich und hat auch genauso eine eigene Biografie und Wünsche und Ziele im Leben und ich finde, gerade wenn man eben ständig im Dialog ist und vielleicht auch, wenn man das weiter in die Freundschaft tragen kann, dann umso besser, weil dann erst wird man noch mehr sensibler, finde ich. Weil dann ist man
Weil man
offener,
jemanden gern hat auch.
Genau, genau. Dann weiß
kümmert,
ich möchte,
kümmert
dann,
man sich mehr um die Person.
Total,
und
total. Und dann fragt man auch mal nach, wie geht es dir? Und nicht nur einfach so gefragt wie nach Hallo, sondern man meint es wirklich ernst, wie geht es dir? Und das schätze ich einfach total, auch bei unserer Runde hier mit dir, mit Maike, dass wir einfach, ich weiß, ich habe Freundinnen, die nicht aus der muslimischen Ecke kommen und deswegen sind eure Sorgen auch irgendwo meine Sorgen, weil, wie du auch gesagt hast, wenn man liebgewonnene Menschen hat, dann möchte man sich auch darum kümmern oder um deren Wohlbefinden sich irgendwie Sorgen und ja, das finde ich total wichtig und deswegen wünsche ich mir, dass viele Dialogarbeiten auch bei der Freundschaft quasi münden können und ich glaube, erst dann haben wir so eine Ebene erreicht, wo es nicht mehr einfach in Anführungszeichen ist, Menschen verbal oder nonverbal zu verletzen und das passiert einfach zu wenig und ich bin aber motiviert, weiterzumachen aufgrund dieser Idee. Mhm. Und dass Menschen einfach, hoffentlich die mit der Motivation, dass das auch andere Menschen ansteckt. Und ich weiß auch, sehr viele Menschen, sei es in Deutschland oder woanders, nehmen sich auch diese Aufgabe an und versuchen auch hier in der Hinsicht was zu machen.
Genau, was du gerade angesprochen hast. Also ich gehe da total mit dir mit und wir sagen das ja auch öfters bei diesem Podcast, mhm. dass generell dieser interreligiöse Dialog, der braucht Zeit, der braucht diese Vertrauensebene, der braucht eine emotionale mhm. Ebene auch. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass viele Projekte, und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mich manchmal frage, ob das überhaupt ein Thema für den interreligiösen Dialog sein sollte, mhm. ja zum Beispiel Nahost komplett mhm. ausgeklammert haben. Und das war so der Elefant im Raum, ja. über den nie gesprochen wurde. Ja. Und man sieht auch, dass jetzt zum Beispiel gerade durch die ganzen Eskalationen, durch den durch den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober, durch den Krieg und die Kriegshandlungen und teilweise Kriegsverbrechungen der israelischen Regierung, dass viele Projekte nicht mehr zustande kommen und sich nicht mehr treffen, dass da ein großer Graben zwischen die Leute dass dann Graben entstanden ist, der irgendwie unüberbrückbar scheint, weil ich das Gefühl habe, dass wir das zu lange ausgespart haben, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir eh nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
Total.
Und ich habe einen Kollegen und ein guter Freund von mir, Misha Uschakow, der arbeitet bei uns bei Hillel und der arbeitet viel so in der Zivilgesellschaft, also Hillels präsent in der Zivilgesellschaft und arbeitet dort auch halt in so interreligiösem oder vielleicht eher interkulturellem Dialog. Und er hat mal gesagt, dass es so wichtig ist, dass wir auch, und dann kommt es sozusagen zusammen, was du gerade gesagt hast, auch über diese Emotionsbasis und was ich gesagt habe, über dass wir bestimmte Themen einfach nicht ausklammern dürfen, dass wir manchmal versuchen müssen, vielleicht immer noch hinter diese ganzen Begrifflichkeiten, die wir momentan benutzen oder Parolen zu blicken und zu verstehen, welche Emotionen dahinter stehen könnte und dass man dann versucht, diese Parole einmal eventuell zur Seite legen zu können und zu verstehen, okay, da ist Angst dahinter, da ist irgendwie Angst davor, da ist Trauer, da X und diese Gefühle zu erkennen und dann sich nochmal anzunähern und zu sagen, ich sehe deine Trauer, ich sehe deine Angst auch oder gerade wegen meiner Trauer und meiner Angst persönlich. Total. Und da irgendwie kurz ins Gespräch zu kommen und dann sagen, okay, und jetzt möchte ich dir aber doch auch noch mal sagen, warum bestimmte Parolen oder bestimmte Begriffe für mich extrem verletzend sind, verunsichernd oder irgendwie zum Beispiel auch oder antisemitisch oder antimuslimischen Rassismus irgendwie tradieren. Und dass das momentan einfach gerade gar nicht möglich manchmal zu sein scheint, habe ich das Gefühl. Und ich habe halt auch das Gefühl, weil wir versäumt haben, es früh genug anzusprechen. Und dann gleichzeitig merke ich manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich war jetzt viel in so Treffen auch, so politischeren Treffen zum Beispiel auch, wo irgendwie mehrere InteraktörInnen, des interreligiösen Dialogs und explizit des jüdisch-muslimischen Dialogs zusammengetroffen sind. Und dann wurde immer darüber geredet, okay, jetzt lass uns doch mal nochmal gemeinsam beten oder lass uns das gemeinsam machen. Und ich bin so, ein geopolitischer Konflikt, und ein gesellschaftspolitischer Konflikt wird nicht durch Beten gelöst oder dass wir irgendwie jetzt hier zusammen irgendwie Chai trinken und über Sarah und Hagar reden, sondern wir müssen auch mal über dieses Thema reden. Und dann frage ich mich aber gleichzeitig, sind oder TheologInnen oder Menschen irgendwie mit religiösen Expertisen wirklich die Menschen, die geopolitische Konflikte austragen sollen? Weißt du, was ich meine? Wir müssen es ansprechen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Akteure, die in dem Raum sind, sind vielleicht aber gar nicht unbedingt die ExpertInnen, die darüber reden sollten. Und dann weigere ich mich irgendwie diesen geopolitischen Konflikt auf so eine jüdisch-muslimische religiöse Perspektive runterzubrechen.
Ja,
es ist sehr schwierig für mich.
Also das mit dem Gebet, das erinnert mich an eine Lesung. Ich war letztens bei der Buchvorstellung von Sabanu Schimmer und Meron Mendel. Und Meron Mendel, also es ist jetzt deren Geschichte, ich hoffe, das macht nichts aus, dass ich das hier kurz erzähle. Die haben das auch im Publikum erzählt.
Ich fand es niedergeschrieben, oder?
Ja, und Meron meinte, dass er eben im Vergleich zu Saba nicht so eben religiös ist. Und wenn eben er manchmal so eine schwierige Situation sieht, dann sagt, erzählt er halt es seiner Frau und Sabah sagt dann, okay, ich bete mal. Und er meinte so, das ist voll unverständlich für mich, wir müssen da irgendwas interagieren und nicht nur jetzt beten, genau. Und dann hat er halt versucht, das Sabah zu sagen nach dem Motto, es ist wirklich schlimm, also viel größer. Dann hat Sabah anscheinend gesagt, okay, dann sage ich meine Mama, sie soll mitbeten. also das hat mich jetzt an diese Anekdote erinnert, weil ich da, also beten spielt für mich natürlich auch eine große Rolle.
Ich sag auch nicht, dass es irgendwie keinen Mehrwert hat oder irrelevant ist. Nur ich frage mich halt,
sprechen.
Genau, wir müssen sprechen und wir müssen irgendwie nicht einen interreligiöses Gebet eventuell organisieren, was dann außenwirksam ist, sondern vielleicht auch mal irgendwie wirklich.
Total. Ich fand die Anekdote nur witzig, deswegen wollte ich es erzählen.
Vor allem mit der Mama am Ende.
Ja, total.
Fällt mir gut.
Aber ich wollte noch zwei Sachen sagen. Und eins davon war, ich war auch letztens bei einer Tagung von Claim, die Meldestelle für antimuslimischen Rassismus. Und da gab es einen Professor, er hat gesagt, also jetzt, ich zitiere ihn jetzt nicht wörtlich, aber so sinngemäß, was mir noch hängen geblieben ist, er meinte, der Heilungsprozess in unserer Gesellschaft kann momentan nicht stattfinden, weil wir es versäumt haben, als Gesamtgesellschaft zusammen zu trauern.
Ja.
Und ich gebe ihm total recht. Und das ist eben wieder dieses verbindende Glied, dass wir müssen merken, wir sagen ja auch immer, es gibt kein Frieden, sobald nicht alle in Frieden sind. Mhm. Und das ist das eben. Wir müssen verstehen, dass wir aufeinander aufpassen müssen und zusammen denken müssen. Und ich finde, das ist einfach so bekräftigend. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, ich habe mal, also nach dem 7. Oktober sind wir auch öfters in Schulklassen eben gewesen und da war ich auch einmal mit eben einer jüdischen Kollegin, was ja auch immer der Fall ist, dass wir eben jüdisch-muslimisch sind, und da kam eben Fragen von den muslimischen Schülerinnen und Schülern und sie hat dann mal einen Satz gesagt, was mir so viel bedeutet. Sie hat gesagt, also vielleicht jetzt ganz einfach, dass es ihr Leid tut und dass sie das Leid der muslimischen Menschen sieht. Punkt. Ein leicht gesagter Satz vielleicht, aber das bewirkt so viel. Und ich bin mir sicher, dass wenn muslimische Menschen jüdischen Menschen sagen, ich verstehe dein Leid und Schmerz, dass es auch auf der jüdischen Seite sehr viel bewirkt. Und ich finde, dieses aufeinander
Acht geben,
das macht so viel, weil wir sind nun mal Menschen, die auch auf Gefühlsebene leben, und einfach von seinem Gegenüber das zu hören, das löst einfach so viel in uns aus. Und obwohl die Schülerinnen ja da, wir sind ja dort als Referentinnen, ich war da total
berührt.
Und ja, das war so mein Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, genau, solche Arbeiten brauchen wir. Mhm. Und ich hoffe auch, dass wir mit unserem Podcast auch in der Hinsicht was ein Zeichen setzen können und zeigen können. Ich möchte jüdischen Menschen sagen, ich fühle euren Schmerz, ich sehe euren Leid und ich bin bei euch. Und das ist mir auch tatsächlich sehr wichtig, dass das auch mal eine muslimische Person ausgesprochen hat, was ja auch schon passiert, aber vielleicht manchmal zu wenig oder zu unsichtbar.
Genau. Es ist halt auch ganz interessant, was du ja gerade angesprochen hast mit diesem, dass ich sage, also ich kann, zwei Sachen können gleichzeitig wahr sein, vor allen Dingen auf einer Gefühlsebene.
Total.
Also so ganz, weiß nicht, platt. Zwei von meinen Freunden wurden am 7. Oktober ermordet. Mhm. Und das ist ein unglaublicher Schmerz.
Total.
Dieser Schmerz, meiner Meinung nach, wird nicht negiert dadurch, dass eine Frau oder eine Person in Gaza ihr Kind verloren hat. Mhm. Und dass das auch schmerzt. Mhm. Und ich finde es so krass, dass wir das gegeneinander aufwerten. Ja, total. Die ganze Zeit. Oder es wird die ganze Zeit nur so, als wäre das so Fußball, als wäre es als wäre Israel-Palästina irgendwie so Fußballspiel. Und du bist entweder pro Palästina für die Mannschaft oder du bist für die israelische Mannschaft. Und das war's. Und das ist so toxisch und furchtbar.
Total.
Und ich meine, und ich kann halt, beides kann wahr sein. Also ich kann sagen, Hamas ist eine Terrororganisation. Mhm. Der 7. Oktober ist einer der schlimmsten Pogrome an Jüdinnen und Juden nach der Shoah. Mhm. Und der Krieg an der gazischen Zivilbevölkerung und in Gaza muss aufhören. Und auch, es ist vielleicht fragwürdig, ob jetzt wirklich noch der Libanon angegriffen werden musste. Und das bringt ja auch nicht die Geiseln zum Beispiel wieder. Und dass aber das irgendwie gar nicht nebeneinander alles stehen darf. Und ich kann nicht, also, und ein Narrativ heißt nicht, dass das andere Narrativ per se falsch ist, sondern es sind einfach zwei verschiedene Blickwinkel vielleicht. Und dass man das permanent gegeneinander ausspielt und polarisiert und ein menschliches Leid versucht aufzuwiegen, ist einfach unglaublich toxisch. Und gleichzeitig dadurch, dass das jetzt schon passiert ist, fällt mir selber auf, dass es manchmal für mich so schwierig ist, mit Menschen in den Diskurs überhaupt noch zu kommen oder auch zu sagen so, hey, wenn du zum Beispiel auf einer Demonstration Yalla Intifada schreist, dann ist das für mich ein Aufruf auch an einem Genozid an Jüdinnen und Juden. Und für mich, das ist also antisemitisch. Und das heißt aber nicht, dass irgendwie dafür einzustehen ist, also dass jemand dafür einstehen möchte, dass es ein freies Palästina gibt und Menschen eben nicht unter einer Besatzung leben, dass das antisemitisch ist. Und diese Ebenen werden aber alle komplett vermischt. Und es ist unglaublich, finde ich, frustrierend. Und es belastet dann auch, obwohl ich sage, es ist ein geopolitischer Konflikt, es belastet auch den interreligiösen
Dialog.
Dialog immens, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Total. Und das macht diesen Diskurs ganz, ganz schwierig. Weil auf der einen Seite die Regierung Israels zu kritisieren, ist nicht antisemitisch.
Aber wie?
Aber, ja, genau, da kommt jetzt eben mein Aber. Wenn man eben denkt, man macht Regierungskritik, aber setzt dann antisemitische Parolen ein, dann geht es eben in Richtung
Bilder.
Antisemitismus.
Ja.
Oder Bilder, genau. Und
also sprachliche Bilder meine ich so?
Genau, genau, genau. Und was mich auch bei der ganzen Sache auch eben verletzt, oder was ich nicht verstehen kann, warum können wir nicht einfach pro Mensch sein? Und da muss ich jetzt ehrlich gesagt
auch. Und dann sind immer alle Leute auch so, das ist so naiv.
Ja, ja. Aber da muss ich jetzt auch mal was sagen. Und schade, dass Mikey jetzt nicht da ist, aber es ist ja auch nicht direkt Mikey betreffend, aber die christliche Community so ein bisschen betreffend. Kirche hat mal so einen Button rausgebracht nach dieser nach letztes Jahr eben. Da ist eben so ein Davidstern zu sehen und da steht, wir schützen jüdisches Leben, das, was du auch vorhin erwähnt hast. Und per se ist ja nichts dagegen. Natürlich freue ich mich, wenn Menschen jüdisches Leben schützen.
Gerade in Deutschland,
Gerade in Deutschland. Was mich da verletzt ist, weil nur da jüdisches Leben steht, dann denke ich natürlich direkt und mit dem muslimischen. Kann
das
man
ist
da
auch
nicht
krass, weil wir da sehen, dass wir so gegeneinander uns ausgespielt fühlen, dass wir, weil theoretisch neutral betrachtet,
ist es nur eine Aussage.
Ist es eine Aussage, die nicht das andere negiert.
Genau.
Aber wir sind so stark in diesem Mindset, dass wir denken, dass meine Sicherheit heißt deine Unsicherheit.
Genau.
Deine Sicherheit heißt meine Unsicherheit.
Genau.
Und das ist extrem krass.
Vor allem bei der Sache, weil wir eben diese beiden Fronten, sage ich jetzt einfach mal, haben. Und da finde ich es ein bisschen unsensibel, ehrlich gesagt, dass man da vielleicht, hätte man schreiben können, wir schützen jüdisches und muslimisches Leben oder wir schützen Leben. Ich verstehe, wie gesagt, das ist eigentlich nur eine Aussage, aber dadurch, dass das auf so eine Reaktion auf das Ganze war, verletzt mich das irgendwo.
Obwohl ja man sagen könnte, es kommt darauf an, wann es publiziert wurde vielleicht, weil der 7. Oktober war nun mal ein Terrorangriff
klar,
oder ein Pogrom an jüdischen Menschen primär. Also da wurden auch andere Menschen, das sind ja auch andere Menschen in Geiselhaft immer noch, aber genau, das ist halt sehr schwieriges.
Ja.
Ne? Also man merkt ja auch gerade, dass wir beide irgendwie so, aber nein, aber hier, da muss man auch noch das. Und es ist super komplex und schwierig.
Total.
Und ich glaube, allein, dass Kyber und ich gerade darüber reden können, ist ein Ergebnis, sage ich jetzt mal, daraus, dass wir seit 3-4 Jahren hier sitzen und über andere Sachen reden.
Ja.
Und dass ich weiß, weil wenn ich glaube, wenn wir diese Unterhaltung jetzt hier geführt hätten, das erste Mal, als Maike Küber und ich zusammengesetzt hätten, wäre das nicht unbedingt positiv geendet. Oder, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und
ja, total.
Genau, das ist halt auch irgendwie sehr komplex. Aber da zeigt sich halt auch, dass es halt wirklich sich lohnt, auch langfristig in Projekte zu investieren.
Total.
Und
also eins steht klar, es ist belastend für alle.
Ja.
Es ist schwierig für alle, etwas zu sagen, etwas nicht zu sagen. Soll ich was sagen, soll ich nichts sagen, soll ich mich enthalten? Und das ist total schwierig und manchmal einfach auch sagen zu können, ich weiß auch nicht, ich bin auch Ende mit meinem Latein. Also das ist auch sehr wichtig. Mhm. Aber trotzdem irgendwie weiter versuchen, vor allem für Jugendliche auch diese Räumlichkeiten zu eröffnen. Und da finde ich auch,
dass sie über Sachen reden können und genau, ihr Schmerz wahrgenommen wird.
Genau, dass nichts degradiert wird, dass nichts irgendwie jetzt tun nicht so quasi wird, dass keine.
Oder gleich irgendwie schon vor, so Verurteilungen geschehen.
Ja, ja.
Genau, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, weil die benutzen ja auch Begrifflichkeiten, wo sie jetzt vielleicht das Konzept dahinter nicht komplett durchdrungen haben oder verstanden haben oder denken, man benutzt den einen, also das machen Erwachsene auch, aber gerade bei Kindern, finde ich, muss man nachsichtiger sein. Mhm. Und das wurde ja auch das ist nicht passiert. Also viele muslimische Kinder wurden unter Generalverdacht gestellt, dass sie irgendwie antisemitisch seien und ihr Schmerz wurde gar nicht gesehen oder gar nicht verstanden, warum das vielleicht so viel Emotionalität erzeugt. Und gleichzeitig, ich finde es halt, was ich auch gerade sehr interessant finde, ich habe das Gefühl, ich rede mit vielen muslimischen Menschen und sie haben das Gefühl, antimuslimischer Rassismus wird nicht ernst genommen. Und ich rede mit jüdischen Menschen und sie haben das Gefühl, Antisemitismus wird nicht ernst genommen.
Ja.
Und ich will niemanden, also weil dieses Gefühl, wie gesagt, Kübra und ich haben ja schon darüber geredet, ich kann das niemandem abschreiten. Mhm. Und gleichzeitig kann ja beides nicht unbedingt eventuell gleichzeitig hundertprozentig wahr sein, sondern das muss da irgendwie noch eine dritte Möglichkeit geben. Also vielleicht wird Antisemitismus vermeintlich ernster genommen, weil es sich oft auf die Fahnen geschrieben wird. Aber wir haben nicht das Gefühl, dass Antisemitismus tatsächlich irgendwie bekämpft wird oder dass darüber wirklich ernsthaft aufrichtig geredet wird. Und antimuslimischer Rassismus wird irgendwie nicht so viel medial behandelt oder so. Aber finde ich sehr interessant, dass diese zwei Gruppen, dass ich die jetzt gar nicht gegeneinander überstellen will, beide das Gefühl haben, komplett allein gelassen zu werden, dass ihr Schmerz nicht gesehen wird. Und dass sobald der Schmerz von der einen Seite gehighlightet wird, das heißt, dass ihr eigener Schmerz negiert und heruntergestellt wird. Und das ist einfach krass. Und wie soll man dann auch irgendwie einem anderen, seinem Gegenüber auch noch vertrauen oder irgendwie ins Gespräch kommen können?
Total. Und da ist ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn unsere ZuhörerInnen irgendwie LehrerInnen sind oder irgendwie zu tun haben mit Menschen. Das Wichtige ist, glaube ich, zu zeigen, wir zweifeln hier niemanden das Existenzrecht, also das gebührt allen Menschen. Und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, einfach zu zeigen, ich habe ein offenes Ohr für dich. Und natürlich eingrätschen, wenn etwas antisemitisch ist oder antimuslimischen Rassismus.
Antimuslimisch rassistisch, ja.
Ja, ist. Und genau, aber ansonsten tatsächlich diesen Raum geben und ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben. Wir haben ja auch hier in der Hinsicht sehr unterschiedliche Projekte und Bücher. Vielleicht können wir da noch ganz kurz ein paar Quellen nennen und dann würde ich noch eine letzte Frage fragen und dann können wir, glaube ich, auch nochmal so zum Schluss kommen.
Ja.
Vielleicht magst du ein Buch nennen und dann nenne ich eins.
Genau, Kübra hat eigentlich schon darüber geredet, dass sie auch gerade bei der Buchvorlesung war, aber wir hatten das Buch, glaube ich, gar nicht namentlich genannt. Also von Meron Mendel und Saba Nur Shemma. Das Buch heißt Jüdisch-Muslimisches Abendbrot und basiert auf so einer Kolumne, die beiden zusammen hatten. Die beiden sind auch verheiratet und ist halt ein jüdischer Israeli und eine Muslima.
Ja.
Und das ist, glaube ich, sehr interessant und auch generell den beiden auf Instagram zum Beispiel zu folgen. Die machen beide sehr interessante Bildungsarbeit, finde ich.
Bildungsstätte Anne Frank.
Genau.
Ich würde auch gerne nennen das Buch von Joyna Hassoun und Shai Hoffmann, Trialog. Die haben dieses Projekt Trialog in den Schulen und da gibt es jetzt eben seit neuestem ein Buch.
Was hier Kübra auch gerade liest und tatsächlich zwischen uns auf dem Tisch liegt im Studio.
Also sehr inspirierend, da erzählen die auch von ihren Arbeiten und wie sie überhaupt dazu gekommen sind und natürlich auch so ein bisschen biografisch, wer die beiden sind und von Ich folge auch Joyner und Shai auch schon länger. Und wenn man als Betrachterin das irgendwie so von Insta und so sieht, dann denkt man immer, ah, das ist ja leicht gemacht, also in Anführungszeichen. Aber im Buch, in dem Buch sieht man ganz genau, dass auch die ExpertInnen hier auch selber Schwierigkeiten haben, weil das eben die auch betrifft. Und die eigene Betroffenheit erstmal beiseite zu kehren und zu versuchen, für die Mehrheitsgesellschaft, beziehungsweise für die Gesellschaft, Mehrheitsgesellschaft war falsch, für die Gesellschaft, für die Gesamtgesellschaft, sich einzusetzen und etwas auf die Beine zu stellen, das ist, finde ich, das ist enorm schwierig und enorm lobenswert. Immense
Arbeit, ja.
Ja, also vielen lieben Dank, ja.
Shai Hoffmann hat auch einen ganz coolen Podcast, den ich empfehle, der heißt über Israel-Palästina reden.
Stimmt, ja.
Den finde ich auch, also ich höre jetzt nicht jede Folge tut mir leid, Shai, aber ich finde es auf jeden Fall super spannend.
Ja,
genau, und dann hatte ich ja bei unserer, als wir bei den muslimischen Kulturtagen waren, hatte ich schon mal auch darüber geredet, es gibt so eine Organisation, die heißt Women Wage Peace, also Frauen fordern Frieden, aus Israel-Palästina 2014, glaube ich, ungefähr gegründet. Die machen auf jeden Fall sehr interessante Arbeit vor Ort auch. Das lohnt sich, die zu unterstützen, genauso wie Standing Together. Das ist auch eine politische Organisation, die sich für israel-palästinensischen Dialog einsetzt und auch genau dafür, also von dieser Prämisse agiert, dass 6 oder 7 Millionen Israelis nirgendwo hingehen werden und 6-7 Millionen PalästinenserInnen nirgendwo hingehen werden und dass man halt zusammen dieses Land teilen muss und dort viel politischen Aktivismus und Lobbyismus auch betreiben, finde ich ganz spannend. Und dann gibt es noch eine Organisation, die sind, glaube ich, nur in Köln, soweit ich weiß, verbessert mich, falls es da noch irgendwo anders Ableger gibt, aber es heißt Palestinian and Jews for Peace, finde ich, ist auf jeden Fall sehr lobenswert, folgt dir mal auf Instagram auch, die machen gute Arbeit. Und dann Kybra und ich kennen auch ein paar von den Initiatorinnen von dem Ausarten-Festival.
In München.
In München, genau. Die machen auch sehr spannende Arbeit. Auch muslimisch-jüdischer Dialog primär. Und die gibt's auch, also die arbeiten auch immer noch weiter nach dem Post 7. Oktober. Ja. Machen da sehr gute Arbeit. Und dann gibt es noch ein Projekt, das heißt Yad Beyad, also Hand in Hand. Und die machen auch so muslimisch-jüdische Workshops und ich glaube, die gehen auch auf jeden Fall in Schulen und andere Gruppen irgendwie rein und versuchen dort auch nicht nur über Israel-Palästina zu sprechen, sondern auch über jüdisch-muslimischen Dialog. Ja. Und was ich da so mitbekomme, machen die auf jeden Fall auch tolle Arbeit.
Total wichtig. Also in allen Bundesländern, okay, nicht allen, aber in vielen Bundesländern gibt es auch tatsächlich solche Projekte. Heißen nun mal etwas anders. Yad Beyad kennen wir, eben Mit Respekt habe ich auch öfters benannt. Es gibt, glaube ich, auch jetzt seit kurzem, ich weiß nicht, ob das auch so ein Projekt ist, aber Sukkat Selam gibt es da jetzt noch mal.
Und, ah, interessant.
Genau, da gibt es auch auf jeden Fall unterschiedliche Initiativen.
Also Hütte des Friedens, würde das sagen. Also Sukkat heißt zur Hütte auf Hebräisch und Salam wäre ja dann Frieden.
Genau, genau. Also wenn ihr in anderen Bundesländern seid, schaut doch euch mal einfach herum, was gibt es an Angebot und was kann ich wahrnehmen oder an Fortbildungen
unterstützen,
fördern, spenden. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, supporten und ihr könnt auch gerne uns eure, also die Initiativen schicken, dass wir die auch nochmal werben können, in den Shownotes packen können. Rebecca, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wir haben jetzt auch schon eigentlich darüber so ein bisschen gesprochen, aber hast du vielleicht noch einen konkreten Wunsch von MuslimInnen oder von der Mehrheitsgesellschaft?
Ja, also mit der Mehrheitsgesellschaft denke ich mir manchmal so, F off, lass uns mal ein bisschen alleine. Aber ich glaube, wir sind post dem Punkt, an dem man das tun kann. Also ich glaube, man muss es halt ansprechen und damit jetzt umgehen. Aber ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn man der Meinung ist, man müsse sich als nicht betroffene Person als Mediatorin initiieren, sondern vielleicht sollte man Leute auf unter ihren eigenen Voraussetzungen und Bedingungen sich selber treffen lassen, ohne dass man sich jetzt da so stark irgendwie selber noch beteiligen muss. Das ist eine Sache. Und dann von muslimischer Seite, das kann man ja auch nicht so pauschal sagen, also so an wen richte ich jetzt hier meinen Wunsch, aber ich würde mir wünschen, dass verstanden wird, dass wenn ich über Antisemitismus rede, dass ich nicht damit versuche zu negieren, dass es antimuslimischen Rassismus gibt. Das gesehen wird, vielleicht auch egal, wie ihr jetzt persönlich zu Israel steht oder zu der israelischen Regierung, mhm. dass das Leid vom 7. Oktober einfach anerkannt wird. Mhm. Und das wurde nicht anerkannt an vielen Orten. Es wurde negiert, dass es existiert hat, wurde die sexuelle Gewalt wurde irgendwie als Fake News dargestellt und. Und das hat so einen unglaublichen Schmerz in so vielen jüdischen Personen ausgelöst. Ja. Und ich sage nicht, dass die jüdische Seite irgendwie jetzt eine reine weiße Weste hat oder dass es da kein Vergehen gibt, aber einfach, dass sich das bewusst gemacht wird, was das für Leute bedeutet. Mhm. Und dass auch einfach, dass man einfach, dass wir einfach den Schmerz voneinander sehen und es nicht versuchen, gegeneinander aufzuwiegen oder irgendwie zu sagen, ich kann nur Schmerz haben und Kybra darf in der gleichen Zeit keinen Schmerz haben. Und dass da irgendwie da so eine, also es gibt gerade so eine Tendenz zur Entmenschlichung. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass wir wieder irgendwie versuchen, mehr über Menschlichkeit miteinander zu interagieren und einfach sagen zu können, ich sehe deinen Schmerz trotz oder gerade wegen meinem Schmerz. Mhm. Hättest du denn einen Wunsch, Kybra?
Ja, an die Mehrheitsgesellschaft vielleicht in der Hinsicht. Wir haben das, glaube ich, auch mal in anderen Folgen gesagt. Wenn es um Antisemitismus geht, dann erwartet man ja irgendwie, dass JüdInnen die Aufklärungsarbeit machen. Wenn es um antimuslimischen Rassismus geht, dann erwartet man irgendwie, dass MuslimInnen diese Aufklärungsarbeit machen. Und ich finde, hier ist es schon wichtig, dass auch die Mehrheitsgesellschaft sich einsetzt und quasi auch sich gegen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus einsetzt und in der Hinsicht auch quasi als Verteidigerin quasi auch agiert und nicht sagt, okay, jetzt sag mal, warum gibt es den Antisemitismus oder antimuslimischen Rassismus? Und eigentlich auch ähnlich bei dir in puncto, was ich von jüdischen Menschen wünsche oder möchte, dass man eben tatsächlich auch diesen Schmerz des Gegenübers anerkennen kann und ansehen kann, dass es für viele schmerzvoll ist, dass eben Kriegsverbrechen auch passieren. Und
oder Krieg auch generell, also Krieg generell genau. ist meiner Meinung nach ein Verbrechen. Ich finde dieses total, Wort Kriegsverbrechen total. Immer so ein ja, bisschen
ja,
so.
Ja, das, da hast du recht. Ja.
Aber ja, sorry.
Genau, und dass man einfach tatsächlich versucht, auch dem Gegenüber ein bisschen gutmütig in der Hinsicht, vielleicht kann die Person wirklich halt ein falsches Vokabular benutzt, ohne die Person zu verletzen zu wollen, dass man da vielleicht nochmal, ich weiß, es ist schwer, aber nochmal versucht, gutmütig an die Sache heranzugehen, ohne direkt den Gegenüber zu degradieren oder eben als Antisemitistin zu stempeln.
Antisemit.
Ja, und genau, das ist, glaube ich, so ein Wunsch, was mir gerade so einfällt. Aber ansonsten an alle, bitte passt doch auf, dass uns wichtig ist, dass das Leben des Menschen wichtig ist und vorerst mal oder gar nicht erst, je nach Kategorie, welche Religion, Ethnie die Person überhaupt hat.
Ich fühle mich, entschuldige, dass ich so gackert gerade oder so gelacht habe rein. Ich einfach so, wo sind wir denn? Dass man sich hinstellen muss ans Mikro und das ist irgendwie ein schwer und irgendwie wichtig erscheint zu sagen, hey, und Menschen sind übrigens Menschen, weil Menschen Menschen sind.
Genau. Und wenn ihr Menschen seid, dann
seid doch mal nett zueinander. Ich bin ich Kindergärtnerin?
Ja, yeah, yeah.
What's going on?
Ja, doch, genau.
Puh, ja. Sorry.
Schwierig, ja, aber vielen lieben Dank, Rebecca. Ich finde, es ist war echt toll, jetzt mit dir auch darüber nochmal zu sprechen.
Gleichfalls.
Und ich finde auch, es ist hoffentlich auch gut gewesen jetzt für Menschen, weil ich sehe auch, viele wollen was machen, aber wissen manchmal auch gar nicht, wie
was?
Und oder was. Vielleicht kann diese Folge ja auch irgendwie zu etwas beitragen. Und wie gesagt, wenn ihr aber Anmerkungen habt, Ideen habt oder Vereine, Projekte kennt, die super toll sind, die wir irgendwie, auf die wir aufmerksam sein sollen, dann schreibt uns doch an 331podcast@house-of-one.org. Rebecca, vielen lieben Dank.
Danke dir, Kybra.
Bis zum nächsten Mal und herzliche Grüße an Maike.
Liebe Grüße gehen raus an Maike nochmal.
Tschüss.
Ciao. Thank you.